Jeg har flere gange været inde på, at det der med vin, det kommer man altså ikke udenom, når vi taler Mosel, ikke mindst. Vi har oplevet det i Frankfurt med æblevin, og nu er turen jo altså kommet til Mosel. Og det var min drømmetur, siden jeg var barn, det har jeg fortalt i en anden sammenhæng, at køre langs Mosel fra Trier til Koblenz og opleve vinmarkerne, opleve naturen, og selvfølgelig også smage lidt vin undervejs. Og hvad der er nok så vigtigt nu om dagen, kan man jo altså også smage alkoholfri vin, det findes faktisk. For virkelig at finde ud af, hvordan man laver vin, hvor man skaber nogle af de allerbedste vine, der skal man altså indenfor i det, der hedder Vereinigte Hospitens in Trier. Trier er Tysklands ældste by, og den her stiftelse, der i virkeligheden taler om, er også den ældste i Tyskland, som har en decideret vinkælder tilknyttet. Så det er også Tysklands ældste vinkælder. Og vi sidder faktisk nede i vinkælderen i øjeblikket. Vi sidder, jeg vil næsten sige, under flodoverfladen, fordi den bygning, som vi sidder inde i, den er over tiden sunket, kan man sige. Det er den ikke, fordi det er slam og alt muligt andet, der er blevet bygget ovenpå. Det hele, det stammer jo altså flere tusind år tilbage, så det er ikke så mærkeligt, at sådan noget, det sker. Når det drejer sig om vin, så ved jeg ikke så forfærdelig meget om det, men heldigvis så har jeg ved siden af mig siddende Mark Neumann, som er ansvarlig for også at markedsføre vinen her. Jeg ved ikke, hvad hans helt store brede ansvar egentlig er, men han er genial til at fortælle historien. Den foregår på tysk, og jeg skal forsøge på sådan ligesom komme det igen, og hvis jeg kan høre det der, det bliver lidt for besværligt, så kan det godt være, at jeg lige lægger en oversættelse ind. Men lad os nu se, hvordan det går. Mark Neumann. Du bist hier in der Weinkeller. Du bist kein Trier, du bist nicht in Trier geboren, aber ich denke, ich spüre, du hast dein Herz mit dieses Wein, dieses Weinproduktion und auch darüber zu erzählen. Also das ist fantastisch, dich zu hören, wenn du erzählst etwas. Was ist der Geschichte hinter dieses Weinproduktion in mehr oder weniger der Mitte von Trier? Mhm.
Also als allererstes Mal sind wir natürlich sehr froh, dass wir hier als Stiftung den ältesten Weinkeller Deutschlands unser eigen nennen dürfen. Und dieser Keller ist natürlich schon deutlich älter als wir selber. Uns selber und die Weinproduktion hier der Vereinigten Hospizien gibt es erst seit 1804. Und wie ich dir am Anfang schon erklärt habe, wir haben einen sehr berühmten Gründungsvater, der auch in Dänemark bekannt sein dürfte, nämlich Napoleon Bonaparte, der diese Stiftung hier im Oktober 1804 zusammen mit dem damaligen Trierer Bürgermeister ins Leben gerufen hat, auf einem alten Klostergelände. Und er hat hier verfügt, dass auf dem alten Klostergelände 4 ehemals selbstständige Hospitäler vereinigt werden. Daher kommt auch dieser besondere Name, Vereinigte Hospizien oder Vereinigte Hospitäler. Und damit man diese Hospitäler damals betreiben konnte, also damit die Geld hatten, um zu funktionieren, hat er sehr treffend und scharf überlegt, wie kann man denn Geld in diese Hospitäler bringen? Land- und Forstwirtschaft und natürlich Weinbau, denn Wein wurde damals als Lebensmittel täglich genossen und es war natürlich einfacher, den Wein selber zu produzieren und ihn auch verkaufen zu können.
Mark Neumann fortæller, at det allerførste vigtige at fastslå, hvor glad man er for, at vi overhovedet kan være her i Vereinigten Hospizien, som er den ældste vinkælder i Tyskland. Man begyndte dog først at fremstille vin i 1804, hvor Napoleon Bonaparte sammen med den lokale borgmester grundlagde den stiftelse, der står bag Vereinigten Hospizien, og man grundlagde den på et gammelt klosterområde. De formåede at slå 4 individuelle hospitaler sammen i en enhed, derefter navnet Vereinigten Hospizien, som betyder de forenede hospitaler. Men det koster penge at drive hospitaler, så ved siden af land- og skovdrift grundlagde man også vinproduktionen. Dengang var vin en del af den daglige kost, og den kunne også sælges, og pengene kunne man så benytte til at drive hospitalerne. Så man kan sådan på almindelig dansk sige, at Napoleon, da han kom til, det var jo altså meget lang tid efter, at ja, de første bygninger, de stod her i området. Men da han kom til, der begyndte han at revolutionere temmelig mange ting, blandt andet det her med vinproduktionen. Og så var han egentlig et meget godt menneske, fordi han ville også godt gøre noget for de mennesker, som havde det skidt, som var indlagt på hospitaler osv. Men det kostede dengang ligesom i dag penge, og man havde ikke ligesom det samme skattesystem, som vi har i dag. Og det vil sige, at man siger, at vi bliver så nødt til at skabe en økonomi i det, vi foretager os. Og en måde, hvorpå man kan få økonomi ud af et eller andet, når man bor lige præcis i Moselområdet, det er ved at dyrke vin, det er også ved skovdrift i almindelighed, men i det hele taget at skabe pengene selv, og så bruge pengene til at gøre det godt for mennesker. Det synes jeg er en ret positiv indgang, egentlig.
Men hvordan ser det ud nu til dags? Har man fortsat brug for indtjeningen fra vinsalget for at drive hospitalerne?
Es ist schon so, dass unser Direktor sehr froh ist, dass das Weingut im Idealfall natürlich seine Weine für gutes Geld verkauft, weltweit auch exportiert und damit am Ende des Jahres seinen kleinen, aber wichtigen Beitrag zum Gesamtumsatz der Stiftung hier leisten kann. Aber du hast natürlich recht, nur vom Weingut und vom Weinbau könnte die Stiftung leider heute nicht mehr leben. Das war früher anders. Bis in die 50er Jahre war der Weinbau und auch die Forstwirtschaft der Hauptertragsbringer dieser Stiftung und hat hier auch die schönen alten Gebäude wieder aufgebaut, die leider nach dem Zweiten Weltkrieg zerstört waren, und aber auch diesen Keller miterhalten.
Mark Neumann forklarer, at indtjeningen for vindyrkningen fortsat er af betydning for hospitalsdriften. Den har også bidraget til genopførelsen af de mange bygninger, der er blevet ødelagt under 2. verdenskrig, inklusiv genetableringen af vinkælderne, som er ganske specielle ved, at de på det nærmeste er placeret under overfladen på Moselfloden.
Genau, wir sitzen hier ungefähr 4 Meter unter dem historischen, unter dem tatsächlichen Straßenniveau auf historisch-römischem Grund. Und wir sitzen hier eigentlich in einem alten römischen Lagerhaus, der sogenannten Horrea, die 330 hier auf unserem Gelände von den Römern zur Versorgung der kaiserlichen Stadt Trier in Betrieb genommen wurde und die man dann hier 150 Jahre oberirdisch freistehend benutzt hat. Warum? Deine Hörer können es jetzt nicht sehen, aber wenn wir jetzt hier durch die Wand schauen würden, dann würden wir in knapp 150 Meter Entfernung auch heute noch unsere Mosel sehen. Die Römer haben das damals als Transportweg strategisch gut angelegt. Ja, und aus diesem Lagerhaus haben die Römer dann später, nachdem sie Trier verlassen haben, leider könnte man sagen, Mitte des 5. Jahrhunderts, das Ganze übergeben an die fränkischen Könige. Die haben daraus ein Verwaltungsgebäude gemacht, eine Palatina, auf Deutsch Pfalz. Und auch das war nur von kurzer Dauer, denn 200 Jahre später kam der Trierer Bischof und hat das Ganze vom fränkischen König als Geschenk bekommen und hat hier in diesem ehemaligen römischen Lagerhaus ein Kloster gegründet mit einer adligen Dame, den Stift St. Irminen ad Hoream. Und dieses Kloster hat dann hier über 1100 Jahre an diesem Ort Bestand gehabt, bis 1794 die französischen Truppen Trier erobert haben. Und jetzt kommt leider, alles hat immer zwei Seiten, die negative Seite. Napoleon hat damals alle Klöster und Abteien in Trier aufgelöst, es waren etwa 35. Und hat aber dann 10 Jahre später, vielleicht mit ein bisschen mehr Weitsicht als 10 Jahre früher, hier der Stiftung dieses alte Klostergelände gegeben, damit dieses Bürgerhospital St. Irminen, was ja sozusagen seine Gründung für die Trierer Bürger war, auch an einem Ort zentral angesiedelt werden konnte.
Vinkælderen i sig selv er oprindelig en gammel romersk lagerbygning, etableret 330 år efter Kristi fødsel, og den ligger omkring 4 meter under det aktuelle gadeniveau. Afstanden til Mosel er kun 150 meter, og Mosel var dengang en strategisk vigtig transportvej. Historisk forlod romerne området i år 500, og efter at have tjent som en forvaltningsbygning et par hundrede år, blev hele området foræret til Triers biskop, som brugte det og dets bygninger som kloster. Klosteret bestod i over 1100 år, indtil Napoleon altså tog affære og skabte det, vi i dag kender som Vereinigten Hospitien. Og der begyndte man så det, der i dag er blevet en tradition for vinproduktion. I dag er det hele dog noget anderledes, fordi samfundet har påtaget sig en stor del af ansvaret for økonomisk at sikre hospitalskomplekset. Som sådan har det med vinen også udviklet sig til snarere at være en del af en slags mental wellness, hvad man ser, når man går rundt i Trier. For eksempel er der en stor vinbar midt på den centrale plads i Trier. Den har både indbyggerne, såvel som de tilrejsende, som kunder. Dertil kommer naturligvis selve vinproduktionen, såvel som distributionen til hele verden. Mark Neumann tilføjer, at historisk, tilbage i romertiden, var vin et næringsmiddel, og senere blev vinen også benyttet i middelalderen, fordi det tilgængelige drikkevand ikke var særlig rent.
Es ist natürlich so, Wein war schon bei den Römern ein Nahrungsmittel, ein Grundnahrungsmittel. Das hat sich natürlich durch das ganze Mittelalter gezogen, einfach weil das Wasser damals nicht so sauber war, dass man es pur getrunken hat. Man hat es also mit Wein gestreckt. Und vielleicht das als kleine Anekdote. Die Damen des Stiftes, das waren alles adlige, gut betuchte Frauen, die sich hier eingekauft haben oder oft auch höhere Töchter, die noch nicht verheiratet waren. Und wenn man damals mit Mitte 20 noch nicht verheiratet war, dann hatte man schon ein Problem, von seinen Eltern noch an den Mann gebracht zu werden. So, und die Damen haben hier sehr gut gelebt und hatten ihre tägliche Weinration und die betrug damals pro Tag und Dame bis zu 3 Liter Wein. Wow. Allerdings, natürlich, vielleicht, das hört sich für den einen oder anderen wie ein kleiner Traum an. Man muss aber auch sehen, damals war der Wein so, dass wir wahrscheinlich heute gesagt hätten, du hast den Appleboy vorhin genannt, aus Frankfurt. Er ging wahrscheinlich eher in diese Richtung. Er war leicht im Alkohol und sauer. Deswegen freuen wir uns natürlich, dass du auch sagst, es ist so ein bisschen Wellness-Feeling. Wein ist heute tatsächlich mehr ein Genussmittel. Er vervollständigt ein gutes Essen. Er macht einen schönen Abend noch angenehmer. Man kann darüber diskutieren.
Mark Neumann bekræfter, at vinen i dag har udviklet sig til at være et nydelsesmiddel og relaterer det til tiden efter stiftelsens grundlæggelse, hvor det finere borgerskab havde en opgave med at få bortgiftet de enlige damer, der ikke længere var ganske unge. De drak dengang omkring 3 liter vin om dagen, men hvilken effekt det så havde på ægteskabernes tilblivelse, må man tænke sig til. Det skal dog retfærdigvis siges, at alkoholprocenten dengang var noget lavere end nu til dags.
Und da ist es natürlich tatsächlich auch wichtig, dass wir natürlich auch Weine für jeden Tag produzieren, aber auch Weine haben, die wir, wie du schon sagtest, weltweit exportieren. Und damit sind nicht nur wir hier wichtig, sondern die ganze Mosel. Die Mosel ist ein ganz altes Weinanbaugebiet, ein ganz kühles Weinanbaugebiet. Und wir haben Weine hier oft mit sehr niedrigen Alkoholgehalten und unglaublich viel ja, Terroir, wie wir das nennen, mit viel Geschmack aus dem Boden. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum viele Leute an dem Weinstand am Hauptmarkt gerne verweilen, weil sie hier, obwohl sie schon Wein trinken und Wein kennen, den Wein von der Mosel gar nicht so im Blick hatten.
Mark Neumann betoner vigtigheden af vin for hele Moseldistriktet. Vinens betydning både i hverdag og til fest er noget, som betyder meget for befolkningen, og de mange smagsvarianter kan man så få indsigt i ved blandt andet at drikke vin fra vinbaren. Moselvinen har over årene gennemgået en forvandling. Indtil op i 1980'erne var moselvin altid sød vin. Det har siden ændret sig. I dag er mindst 60% af vinen tør, hvilket også passer bedre til maden. Og Mark Neumann lægger op til, at vi skal prøve smage en frugtig moselvin med kun 7% alkohol, for også derigennem at vise, at man både kan være moderne og samtidig pleje moselvinstraditionen.
Denn früher war es so, zumindest in Deutschland, der Moselwein galt immer als süßer Wein.
Ja,
das ist aber seit den 80er Jahren nicht mehr so. Und wir bauen hier auch bei uns über 60% der Weine trocken aus. Und das entspricht nicht nur dem Zeitgeschmack, sondern es passt auch oft viel besser zum Essen. Trotzdem, und das werden wir gleich noch probieren, da können deine Hörer dann leider jetzt nur zuhören, wie wir das gleich probieren, werden wir auch nochmal gleich ganz klassisch einen fruchtigen Moselwein probieren mit 7% Alkohol, einfach um mal zu zeigen, dass wir, obwohl wir auch modern sind, trotzdem die Tradition noch so ein bisschen pflegen.
Dieses mit der Tradition, wenn man als Tourist hier nach Mosel kommt, nach Trier kommt, hat man das Möglichkeit? Kann man das auch besuchen?
Ja, natürlich. Also es ist so, wir haben hier auf unserem 10 Hektar großen Gelände neben den verschiedenen Sozialeinrichtungen auch unsere sogenannte Vinothek, die direkt am Weingut ist. Die hat Montag bis Freitag ganz normal geöffnet, immer von 8 bis 17 Uhr. Und da kann man einfach jederzeit reinkommen, kann Wein natürlich kaufen, kann auch den ein oder anderen Wein probieren. Wir haben auch mittwochs, freitags und samstags sogenannte Kellerentdeckerführungen, genau aus dem Grund, um den Leuten zu erklären, warum haben wir überhaupt den ältesten Weinkeller? Wer sind wir denn überhaupt, diese Stiftung? Und was hat sich hier so in den letzten 1800 Jahren abgespielt? Die dauern immer 60 Minuten. Man geht durch den Keller durch, endet hier, wo wir jetzt auch sitzen, bei Kerzenlicht, probiert zwei Weine. Und wenn man natürlich dann noch die Möglichkeit hat, vielleicht mit einer größeren Gruppe zu kommen, so ab 15 Personen bis 50 Personen und sagt, okay, ich möchte diesen Keller wirklich für mich haben, ich möchte das einfach mal erleben. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Burgunder, einem Riesling? Wie schmecken die unterschiedlichen Weinlagen? Dann kann man bei uns natürlich auch Weinproben buchen, ganz individuell. Ja, das ist dann auch außerhalb der normalen Geschäftszeiten, auch am Wochenende möglich, auch abends möglich. Und ansonsten empfehle ich einfach immer, wenn Sie Interesse haben, uns zu besuchen, schicken Sie uns vielleicht ganz kurz eine Nachricht, wann Sie kommen möchten, damit wir es einrichten können, dass wir auch wirklich Zeit für Sie haben, Ihnen kurz den Keller zu zeigen und vielleicht auch wissen, aha, ich trinke gerne Burgunderwein, ich trinke gerne Sekt, was auch immer. Und dann können wir es natürlich jederzeit möglich machen. Und wir freuen uns, dass wir übrigens, das habe ich dir auch schon gesagt, seit letztem Jahr irgendwie verstärkt feststellen, dass viele dänische Kunden, die hier die Mosel besuchen, einen Abstecher nach Trier machen und dann merkwürdigerweise auch oft im ältesten Weinkeller Deutschlands landen.
Hvis man kommer som tilrejsende, har man mulighed for at besøge vinkælderen, ligesom vi gjorde det. Både butikken, hvor man kan købe de fine produkter, men også booke sig ind til et besøg i vinkælderen, hvor denne optagelse finder sted. Det er på alle måder interessant at få indblik i, og ved selvsyn fornemme, hvad der ligger bag den enestående vinproduktion. Butikken har åbent i dagtimerne, og rundvisningerne finder sted flere gange i løbet af ugen. Hvis man er en gruppe, kan man også bestille individuelle besøg, og så er man i øvrigt glad for, og heller ikke helt uvant med, at få besøg fra danske turister. Jeg spørger ind til selve fremstillingsprocessen. Vindruerne vokser på vinmarkerne eller vinbjergene, som man ynder at kalde dem i området, og siden producerer man vinen, for eksempel i kældrene tilknyttet for Reinigten Hospizien. Men foregår det virkelig alt sammen her?
Ja, also es ist komplett so. Alles beginnt natürlich im Weinberg. Die Weinberge, die wir haben, die sind teilweise schon sehr alt. Die meisten wurden von alten Klöstern angelegt. Einer der ältesten ist unser Schatzhofberg. Der wurde um 980 von Mönchen einer Trierer Abtei angelegt. Und das ist insofern ein ganz besonderer Weinberg, denn der genießt auch Weltruf.
Mark Neumann nikker og siger ja. Han fastslår, at alle anlæggene er meget gamle og bruger som eksempel et område, som er verdensberømt.
Da sind wir einer von nur 6 Besitzern, die diese 28 Hektar Weinberg besitzen. Und das Interessante daran ist, es ist ein ganz kühler Weinberg. Also früher war es ja so, das Klima war viel kälter als heute. Das heißt, die Mönche haben geguckt, wo taut zuerst der Schnee weg. Und dann haben die natürlich gesagt, okay, wenn da der Schnee wegtaut, da kommt mehr Energie in den Weinberg rein. Und die meisten Spitzenlagen, die es heute noch gibt, das sind steile Lagen mit einem Schieferboden, denn der Schiefer speichert sehr gut die Wärme und die liegen direkt am Fluss. Das heißt Wärme vom Fluss, Wärme vom Schiefer und durch diese steile Lage mehr Sonnenenergie von oben. Und so war Weinbau möglich.
Der 28 Hektar store Weinberg hat 6 besidere. Det særlige er, at vinbjerget er ret koldt. Tidligere var det generelt meget koldere end i dag, og munkene, som forestod vindyrkningen, havde bemærket, hvor sneen først smeltede. De resonerede så, at der, hvor sneen smeltede, kom der mere energi ind i vinbjerget. De bedste dyrkningsområder nu til dags har skifer, og skifer er god til at opsuge og lagre varme, og de ligger direkte ved floden. Varmen fra floden plus de stejle bjerge, der tiltrak varmen fra solen, var og er fortsat ideelle vækstbetingelser.
Dann, wenn die Trauben irgendwann reif waren, hat man die gelesen, genau wie heute. Heute machen wir das fast alles komplett immer noch wie damals mit der Hand. Denn unsere Weinberge sind zum Teil bis zu 80% steil. Das heißt, da gibt es auch heute noch keine Maschinen, die diese Trauben lesen. Und das ist vielleicht der einzige kleine Nachteil für uns als Produzenten hier an der Mosel, verglichen zum Beispiel mit der Pfalz oder Rheinhessen oder dem Rheingau. Dort sind die Lagen flacher. Das heißt, die Kollegen können Maschinen einsetzen und haben weniger Arbeitsstunden.
Siden plukker man druerne, stort set alle er som altid håndplukket, fordi bjergene er meget stejle, op til 80%, og det kan ingen maskine klare. Det er en konkurrencemæssig ulempe sammenlignet med vinproduktionen i Rheinland-Pfalz, Rheinhessen eller i Rheingau, hvor markerne er meget fladere.
Bei uns ist es tatsächlich so, wir sind hier im Weingut für 25 Hektar Rebland, die sich auf 80 Kilometer Fläche an der Mosel und Saar ausdehnen, nur 7 festangestellte Mitarbeiter.
Hier hos os, fortæller han, er der kun 7 fastansatte til at håndtere 25 hektar med vinstokke, fordelt over 80 kilometer langs Mosel. Resten er sæsonarbejdere, som vi ikke kan klare os uden, fortæller Mark Neumann.
Die restlichen Arbeitsstunden machen wir mit Saisonkräften. Und ohne diese Saisonkräfte, die zum Teil schon seit 25, 30 Jahren zu uns kommen, unsere Weinberge kennen, könnten wir hier überhaupt keinen Wein mehr produzieren. Und das ist aber vielleicht auch der Grund, wir investieren nicht nur viel Zeit, sondern auch viel Energie und Herzblut in die Weine und eben auch dieser besondere Schieferboden, der dann dazu führt, dass eben nachdem die Trauben vergoren und gepresst worden sind, sie hier in den Weinkeller wandern, vom Kellermeister, wie er immer sagt, betreut werden, denn er sagt, der Wein, der macht sich selber, ich darf ihm nur helfen, ich darf nur assistieren, ja. Und am Ende haben wir hoffentlich dann einen großartigen Grauburgunder oder einen großartigen Riesling.
Men hvad er mulighederne, hvis man gerne vil være blandt sæsonarbejderne?
Wenn man jung ist und denn ist und man sagt, okay, das wollte ich sehr gerne in meinen Sommerurlaub oder anfangen von der Universitätsjahrgang oder sowas, das will ich gerne probieren. Ist das eine Möglichkeit? Kann man hier kommen und arbeiten oder braucht man eine 10-jährige Ausbildung oder sowas?
Also es ist relativ einfach, wenn du jetzt auf die Weinlese anspielst, die ja meistens so früher im Oktober durch die Klimawärme heute Anfang September bei uns beginnt. Wenn man da mitarbeiten möchte, kann man das machen. Man braucht keine großartige Ausbildung. Spätestens nach 2 Tagen hast du verstanden, wie das funktioniert. Aber ich warne vor, es ist ein sehr romantischer Gedanke, 3 bis 4 Wochen lang bei der Weinlese mitzumachen. Denn du stehst morgens um 5 Uhr bei uns auf dem Hof, um 6 Uhr stehst du in einer Steillage. Meistens hast du keine Sonne, sondern morgens hier Nebel. Durch diese ganzen Täler hält sich der Nebel bis 11, 12 Uhr. Wenn du dann Glück hast, dann stehst du oben schon in der Sonne und unten noch im Nebel. Und du machst ungefähr 50.000 Mal am Tag die gleiche Bewegung. Und als ich das erste Mal gemacht habe, vor 20 Jahren, ich bin eigentlich damals recht sportlich gewesen, taten mir nach 3 Tagen Muskelgruppen weh, von denen ich überhaupt nicht wusste, dass ich sie hatte. Und da war eine ältere Dame, die war damals wahrscheinlich schon so 70, die war hier gebürtig von der Mosel, die hat das schon gemacht, seit sie Kind war, und die hat mir dann auf die Schulter gehauen und gesagt, ach Junge, wenn du das noch 30 Jahre machst, tut das auch nicht mehr weh.
Mark Neumann siger, at det er muligt, og det kræver ingen rigtig uddannelse, men det er for de fleste ikke så romantisk, som det lyder. Tidligt op, ude i vinmarkerne allerede ved 5-tiden om morgenen, ofte er det tåget, og siden gør man den samme bevægelse hele dagen igen. Da Mark Neumann selv forsøgte sig for 20 år siden, oplevede han efter blot 3 dage at mærke til muskelgrupper, som han slet ikke havde kendt til, at han havde. Dengang der havde en ældre dame i 70'erne beroligende sagt til ham, når du har udført arbejdet i 30 år, så kan det ikke så ondt længere. Det var meget godt at vide. Og dermed også fra min side en uendelig stor respekt og kolossal anerkendelse til de mennesker, der rent faktisk yder indsatsen, år efter år. Og en lige så stor tak til Mark Neumann for samtalen dybt nede i vinkælderne under Vereinigten Hospizien.